Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, eigentlich wollte ich heute Morgen predigen über einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, nämlich Kapitel 2, die Verse 1 und 2 und die Verse 15 bis 28. Und ich hatte eine wunderbare Gliederung in vier Teile, merkte dann aber beim Schreiben des ersten Teiles, dass der schon so lang wurde wie eine ganze Predigt. Da fiel mir ein, dass auch einmal während einer langen Predigt des Apostels Paulus ein junger Mann mit Namen Eutychus auf der Fensterbank eingeschlafen ist und aus dem dritten Stock herabfiel. Jetzt ist mir auch klar, warum hier in den Kirchen die Fensterbrüstungen so hoch sind. Aber um das Einschlafrisiko bei Ihnen dennoch zu reduzieren, habe ich mich nun entschieden, diese Schriftstelle in zwei Teile aufzuspalten. Heute sind daher die Verse 1 und 2 dran mit dem Thema Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und am 29. Oktober folgt dann quasi die Fortsetzungspredigt zu den Versen 15 bis 28. Und mit dieser dreifachen Unterteilung, Sie sehen es hier vorne auf der Leinwand, nicht die Welt lieben, leben in der Zeit des Antichristen und als Abschluss, ihr habt das Wort und die Salbung. Aber nun hören wir für heute Gottes Wort, die Verse 1 und 2 aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, Rettung oder Verderben, Leben oder Tod, Himmel oder Hölle, Frieden oder Unfrieden, Heil oder Unheil. Liebe Gemeinde, das tröstliche Evangelium lautet, Christus ist unsere Gerechtigkeit. Christus ist unser Fürsprecher. Das ist die Botschaft der Freude. Das ist auch die Weihnachts- und Osterbotschaft, wenn es heißt, fürchtet euch nicht. Freuet euch, denn euch ist der Heiland geboren. Er hat sich für eure Sünden am Kreuz geopfert. Und er ist von den Toten auferstanden. Freuet euch, Christus lebt und er ist eure Gerechtigkeit. Christus hat alle Ungerechtigkeit, den Unfrieden, das Unheil, das Verderben, den Tod, die Hölle und den Satan besiegt. Und wer mit Christus lebt, der lebt in seiner Gerechtigkeit, in der Gerechtigkeit Christi. Jemand, der mit Christus lebt, der ist gerettet. Der lebt, der gehört zum Himmel, der hat Frieden mit Gott und das Heil für die Ewigkeit. Die Botschaft der Freude für euch lautet, Christus ist unsere Gerechtigkeit, Christus ist unser Fürsprecher. Und zwar Christus allein, liebe Gemeinde. Das ist die biblische Botschaft, die Martin Luther vor 500 Jahren und andere Reformatoren wieder neu auch für uns entdeckt haben. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist ein sehr grundlegender Vers, liebe Gemeinde. Und einige oder gar viele von Ihnen kennen in Weiler das Kräuterkaffee der Familie Walter. Die haben zu ihrem Kräutergarten einen schönen Sandsteinbogen und da haben sie vor kurzer Zeit einen Spruch einmeißeln lassen in deutscher und in französischer Sprache. Und genau diesen Vers, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und Gott hat dieses Tun der Familie Walter bereits gebrauchen können und benutzt nämlich einen Reporter der Zürcher Zeitung, der hatte sich zum Auftrag gestellt oder den Auftrag gehabt, einen Bericht über die deutsch-französische Grenze und die Menschen, die über und drüber leben, zu schreiben. Und so ist er auch auf das Kräutercafé gestoßen, hat die Familie Walter besucht, ist auf diesen Vers hingewiesen worden und hat tatsächlich in seinem Artikel in dieser großen Tageszeitung in der Schweiz diesen Vers zitiert und damit das Evangelium Jesu in die Welt getragen. Ebenso bekennen in Apostelgeschichte 4, Vers 12 die Apostel Petrus und Johannes diesen auferstandenen Herrn Jesus Christus, indem sie sagen, in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Damit ist also noch einmal klar, Jesus Christus allein ist das Heil. Alle anderen Wege, auch alle Religionen, die Frieden mit Gott und ewiges Leben versprechen, sind damit ihr Wege. So deutlich muss man das sagen, wenn wir Christus als unsere Gerechtigkeit in unseren Herzen tragen. Und die spannende, ja lebenswichtige Frage für jeden von euch und draußen lautet nun, wie komme ich zu einem solchen Leben mit Jesus Christus? Martin Luther sagt dazu im kleinen Katechismus, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben und zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Oder um das Gleiche mit Worten aus der Heiligen Schrift zu sagen, zitiere ich Römerbrief Kapitel 9, Vers 16. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Dass sich das Ganze so verhält, liebe Gemeinde, hängt mit der Sündenfallgeschichte am Anfang dieser Schöpfung zusammen. Der Mensch ist Gott ungehorsam geworden, er hat sich von Gott und seinem Wort losgesagt und Gott musste diesen Menschen, der schuldig geworden ist, aus dem Paradies vertreiben und ein Engel Gottes hat seither dieses Paradies bewacht, sodass kein Mensch mehr Zugang dazu hat. Die Menschen können also von sich aus nicht mehr zu Gott kommen. Sie können ihn gar nicht mehr erkennen. Sie können schon gar nicht mehr an ihn glauben von sich aus heraus. Allein Gottes Erbarmen kann an diesem Zustand etwas ändern. Allein Gott kann den Mensch wieder ins Heil hineinbringen, hineintragen. Wir Menschen können dazu überhaupt nichts beitragen. Christus allein ist unsere Gerechtigkeit und diese empfangen wir allein aus Gnade. Dein Glaube, deine Gottesbeziehung, deine Jesusbeziehung ist also ein reines, unverdientes Geschenk an dich. Ich will das euch am Beispiel eures Herzens, jetzt darf jeder mal sich in sich hineinschauen, in sich hineinhören. Am Beispiel eures Herzens will ich das nun verdeutlichen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 8, stellt Gott fest, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und die Wende kann nun allein Gott vollbringen. Und dass Gott diese Wende will, auch in dir, in jedem Menschen, hat er bereits durch den Propheten Hesekiel verkündigen lassen, woraus ja auch die Jahreslosung für 2017 genommen ist. Dort steht geschrieben, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Liebe Gemeinde, das steinerne Herz ist ein totes Herz. Und dieses tote Herz will Gott aus euren Leibern herausnehmen. Und ein neues fleischernes Herz, das ist ein lebendiges Herz, will Gott in euch hineingeben. Bosheit und Sünde machen das Herz eines Menschen hart wie Stein. Ein solches Herz wird eng und enger, es bekommt irgendwann einen Infarkt und es stirbt ab. Und mir ist ein interessanter Gedanke gekommen bei der Predigtvorbereitung. Es ist ja interessant, dass die Grabhöhle, in die man hinein den Leichnam von Jesus legte, anschließend mit einem großen Stein verschlossen wurde. Mir wurde klar, das war auch ein Zeichen des Todes. Da liegt ein Toter drin, da ist etwas beendet worden. Augenscheinlich wollte man damit verhindern, mit diesem Stein, dass die Jünger nachts kämen, den Leichnam stehlen und anschließend behaupten, Jesus sei ja auferstanden, wie er schon gesagt habe. Aber hinter dem Augenschein verbirgt sich noch etwas anderes, liebe Gemeinde, nämlich die Absicht des Teufels, mit diesem großen Stein die Rückkehr von Jesus aus dem Tod ins Leben zu verhindern. Und Gott hat auch hier eingegriffen mit einem großen Erdbeben und mit einem Engel und ließ so diesen großen Stein wegrollen. Und so konnte man dann am nächsten Morgen mit den eigenen Augen sehen, dass dieses Grab leer war, dass Christus leiblich auferstanden ist von den Toten, dass Jesus lebt bis zum heutigen Tage. Und mit einem Stein vor deinem Herzen will der Teufel den Menschen auch den Weg ins Leben versperren. Das ist das Ziel des Widersachers Gottes, uns von Gott zu trennen oder getrennt zu halten. Er will die Menschen gefangen halten mit ihrem harten, steinernen Herzen. Und ein Mensch, der kann nach außen hin fröhlich, vital und gesund erscheinen. Er kann als guter Mensch gerühmt werden in dieser Welt. Aber wenn sein Herz aus Stein ist, dann ist dieser Mensch dem Tod geweiht. Ein solcher Mensch mit hartem Herzen ist getrennt von Gott. Und auch den Stein vor der Grabhöhle des menschlichen Herzens, auch diesen Stein kann ein Mensch nicht von innen heraus quasi selbst hinwegrollen. Wir können nicht selbst unseren Weg zu Gott freimachen. Allein Gott selbst kann seine Verheißung wahrmachen und die Grabhöhle deines Herzens weit öffnen und dir nun ein lebendiges Herz einpflanzen. Und das ist eben geschenkt, zu 100% Geschenk Gottes, allein Gottes Erbarmen, was bei denen zur Wahrheit, zur Wirklichkeit wird, die an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat, der wegen unserer Übertretungen dahingegeben wurde und zu unserer Rechtfertigung auferweckt ist. Also dieser weggerollte Stein vor dem Grab Jesu, liebe Gemeinde, ist für dich bis zum heutigen Tage ein Hoffnungszeichen. Durch Christus ist für dich der Weg zu Gott frei. Christus ist unsere, Christus ist deine Gerechtigkeit. Allerdings, liebe Glaubensgeschwister, diese biblische Grundlage kommt immer wieder leicht unter die Rede, weil es uns natürlichen Menschen so sehr schwer fällt, ein Geschenk anzunehmen. Wir haben es viel lieber, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dass wir uns etwas verdienen, anschließend vielleicht dafür noch etwas geschenkt bekommen, aber wir wollen stolz sein auf unser eigenes Tun. Wir wollen uns selber irgendwelche Abzeichen an das Schulterblatt heften. Es fällt uns doch schwer, etwas unverdientermaßen schenken zu lassen. Der Mensch, so auch die Gnostiker, gegen deren falschen Lehren Johannes hier diesen Brief schreibt. Der Mensch will sich eben nicht gerne eingestehen, dass er ein steinernes Herz in sich trägt. Und dieses steinerne Herz ihn radikal trennt von Gott, dass ein solcher Mensch in Sünde gefangen ist und dass es nun allein Jesus Christus ist, der diese Grabhöhle des Herzens öffnen kann. Deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen, am Kreuz gestorben und auferstanden. Und dieses Problem, das der natürliche Mensch mit diesem Schenken lassen hat, dieses Problem des Glaubens wurde noch verschärft im Zeitalter der Aufklärung. Denn dort ist etwas Elementares passiert. Bis in die Zeit der Aufklärung hinein war das Denken der Menschen so gewesen, dass Gott im Mittelpunkt steht und die Menschen eben irgendwie außen herum. So hatten auch die Philosophen bis dorthin weitestgehend gedacht. Seit der Aufklärung hat sich das verändert und der Mensch stellte sich selbst in den Mittelpunkt und irgendwo war noch ein Platz am Rande für Gott. Und so wurde durch Philosophen wie zum Beispiel Immanuel Kant aus dem Glauben an Christus, der für mich alles getan hat aus seiner Liebe, aus diesem Glauben wurde auf einmal ein rein praktischer Vernunftglaube. Der Mensch hat angefangen, darüber nachzudenken, ich sage es mal etwas salopp, ob mir das was bringt mit diesem Gott, ob ich davon etwas habe. Gott wurde also seit der Aufklärung zum Gegenstand der menschlichen Vernunft und Erkenntnis. Und aus dem Glauben, der seinen Ursprung und sein Zentrum in Christus hatte und in seinen Heilstaten, wurde nun ein Ich-Glaube des Menschen, der darüber selbst entscheidet, ob er Ja oder Nein zu Gott sagen kann. Das ist ein Glaube, für den ich mich dann selbst entscheide. Und diese Veränderung des Glaubensverständnisses hat bis heute katastrophale Folgen. Das zeigt sich auch in vielen christlichen Gruppen, die andere Menschen auffordern, bekehre dich, entscheide dich für Jesus. Das ist ja gut gemeint, aber das prallt an den Menschen ab. Man geht davon aus, dass ein Mensch von sich aus heraus sich willentlich mit vollem Bewusstsein für diesen Gott entscheiden könnte. Dann wäre aber eine solche Bekehrung nicht Gottes Werk, dann wäre es das Werk eines Menschen. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ich gebe es ja zu, dann mag das von außen betrachtet rein äußerlich so aussehen, als würde sich dieser Mensch aus seiner eigenen Vernunft heraus für Gott entscheiden. Tatsächlich aber geschieht die Bekehrung eines Menschen immer aus der Gnade Gottes heraus. So sagt der Apostel Paulus in Römer 3, und werden ohne Verdienst gerecht. Aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und wenn es in unserer Bibel tatsächlich an manchen Punkten heißt, tut Buße, bekehrt euch, dann ist das eben gerade kein Aufruf an unseren Verstand, an unsere menschliche Vernunft oder an unser religiöses Gefühl, nun endlich die richtige Entscheidung für unser Leben zu treffen. Sondern wenn das in der Bibel steht, dann ist das bereits Gottes Wirken an steinernen Herzen. Gott selbst erweicht unser Herz, erneuert unser Herz, pflanzt den Glauben in unser Herz ein und verschafft ihm dort viel Raum. Bekehrung ist also kein aktives Tun des Menschen, sondern ein passives Empfangen. Psalm 51, Vers 12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Jeremia 31, 18. Bekehre du mich, so bin ich bekehrt, denn du, Herr, bist mein Gott. Und Petrus sagt in seiner Pfingstpredigt, wo 3000 Menschen auf einen Schlag zum Glauben gekommen sind, lasset euch erretten. Und Paulus schreibt an die Korinther, lasset euch versöhnen. Gottes Tun, nicht Menschenwerk. Seit dem Sündenfall hat der Mensch an diesem Punkt keine freie Entscheidung und keinen Willen. Der Mensch steht nicht neutral auf diesem Erdboden und soll sich entscheiden können für oder gegen Gott. Das ist nicht der Zustand von uns Menschen, sondern wir sind alle miteinander seit unserer Geburt getrennt von Gott und leben nicht mehr im Paradies, sondern in dieser gefallenen Schöpfung. Und Martin Luther hat in seiner Schrift vom unfreien Willen eine ganz harte, scharfe Auseinandersetzung geführt mit dem katholischen Humanisten Erasmus von Rotterdam. Und dieser Streit war notwendig, weil auch nur der kleinste Beitrag des Menschen an seiner Bekehrung das Heil des Menschen abhängig machen würde, das Wirken Gottes abhängig machen würde von der Entscheidung des Menschen. 100% Geschenk, 100% Gnade. Und ich frage euch jetzt einmal jeden Einzelnen ganz persönlich, die ihr im Glauben an Jesus Christus lebt, betrachtet einmal euren Glauben, auch euer zum Glauben gekommen sein. Findet ihr da auch nur eine Kleinigkeit, die euer Verdienst ist? Oder könnt ihr im Blick auf euren Glauben nur dankbar auf die Knie sinken und Gott von Herzen danken, dass er das alles in euch vollbracht hat? Ich gebe noch einmal zu, für den Weltenmensch ist dies schwer zu verstehen. Das ist mit der Logik des Verstandes nicht einfach nachvollziehbar. Diese Botschaft gehört zu den Geheimnissen des Glaubens, die erst dem Christenmenschen plausibel werden. Und deshalb können wir auch damit leben, dass der Glauben von außen her betrachtet, wie eine Entscheidung, eine Tat des Menschen aussehen mag. Ich habe ein schönes Zitat gefunden, im Bilde gesprochen. Der ungläubige Mensch steht vor der Tür Jesu Christi. Da steht einladend auf der Außenseite der Tür: Tut Buße, bekehre dich, kehre um, wende dich zu mir, tritt ein. Ist der Mensch dann durch diese Tür gegangen, ist er zum Glauben gekommen und dreht sich dann um, dann liest er auf der Innenseite der Tür: Allein aus Gnaden hat dich der Herr zur Buße geleitet, hat er dich bekehrt, hat er dir den Glauben geschenkt. Erst der zum Glauben gekommene erkennt, dass er selbst keinen Anteil an diesem Glauben hat, dass er diesen Glauben sich nicht verdient hat. So war und ist und bleibt es biblische Wahrheit, dass Gott in Christus alles für die Menschen tut. Er hat bereits über Sünde und Tod gesiegt, auch für dich. Und deshalb ist Christus deine Gerechtigkeit. Und dieser Heiland Jesus Christus spricht: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Glaube ist also kein religiöses Gefühl oder keine Vernunftentscheidung, kein Verstandesja zu einem Gott, sondern Glaube ist ein Hineingenommenwerden in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Und nur in einer solchen Verbindung ist unser alter Adam tot, dieser alte Mensch mit seinem steinernen Herzen. Nur in der Verbindung mit Christus haben wir das neue Leben. Aber mit ihm haben wir es tatsächlich, und zwar jetzt schon. Auch wenn in uns immer wieder der alte Mensch anfängt zu zappeln und zu strampeln und die Sünde und die Anfechtung in uns emporsteigen. Das wird in uns so bleiben bis zu unserem irdischen Tod. Und weil das so ist und der Johannes das auch so klar erkannt hat, schreibt er hier in unserem Abschnitt: Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Der Apostel Johannes rechnet also ganz damit, er weiß und sieht es, dass auch Christen immer wieder in Versuchung und Sünde fallen. Aber wir haben einen Fürsprecher, wir haben Christus, der unsere Gerechtigkeit ist. Und auch der große Apostel Paulus war in diesem Kampf gefangen. Er schreibt im 7. Kapitel Römerbrief, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und dann in den Jubelruf einzustimmen, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Spüren Sie die Erleichterung, die den Paulus damals ergriffen hatte, als er mit klaren Augen sich selbst und sein Leben betrachtet hat und dann am Ende verzweifelt sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und dann aber von Gott geführt wird in diesen Jubelruf, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Deshalb ist es so wichtig, dass wir mitten in diesem Kampf unseres Menschseins, mitten im Kampf dieser Welt, mitten im Kampf mit den unsichtbaren, finsteren Mächten, unser ganzes Vertrauen täglich auf Jesus Christus setzen, dass wir in einer beständigen Lebensverbindung mit ihm bleiben. Denn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Christus ist also unsere ganze Gerechtigkeit. Und das ist so eine wunderbare, frohmachende, entlastende Botschaft, die eigentlich hinaus muss in unsere Welt. Die Menschen leiden, viele, die meisten, an ihrem Leben, an ihrem Sein, ohne zu wissen, warum es so ist. Warum sind viele Menschen so unglücklich? Warum seufzen viele Menschen so wie Paulus, wenn er auf seinen natürlichen Menschen geschaut hat? Das ist eine wunderbare, frohmachende, entlastende Botschaft, die wir den Menschen zu bringen haben. Aber leider ist diese Botschaft in vielen Kirchen, es mögen evangelische, katholische oder Freikirchen sein, diese 100% Gnadenbotschaft ist verschüttet oder zumindest an den Rand gerückt worden. Dann lehren manche, dass der Mensch zur Gnade Gottes, die wird ja nicht bestritten, aber doch noch seinen Beitrag oder sein Werk dann zu bringen habe. Andere lehren, dass der Mensch eben sich für diesen Glauben entscheiden und bekehren müsse. Und diesen beiden Irrlehren ist gleich, dass der Ich-Glaube des Menschen dann die Schnittstelle ist, wo entschieden wird über sein Heil oder sein Verlorensein. Und wenn das Ich des Menschen die entscheidende Sache ist, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, liebe Gemeinde, dass Menschen so oft an ihrem Glauben zweifeln, dass sie nicht zu einer Glaubensgewissheit kommen. Denn Zweifel steigen beim Ich des Menschen logischerweise immer wieder nach oben. Der Mensch fragt dann, habe ich mich wirklich richtig für diesen Gott entschieden? Bin ich gut genug mit meinen Werken? War meine Entscheidung wirklich tiefgehend und vollständig genug? Habe ich auch meinen Beitrag dann zur Gnade Gottes geleistet, dass diese Gnade in mir weiterwirken kann? Und ist meine Taufe als kleiner Säugling wirklich gültig? Da hatte ich ja noch gar keine Vernunft mit im Spiel. Habe ich wirklich den richtigen Glauben? Biblischer Glaube aber, liebe Gemeinde, beruht nicht auf dem Ich des Menschen, sondern allein auf Christus und was er für uns getan hat, was er für dich persönlich getan hat. Nicht in dir, nicht in deinem Leben ist die Schnittstelle über Heil oder Verlorensein, sondern diese Schnittstelle ist in Jesus Christus. Er ist das Heil. Und an ihm brauchst du wahrlich nicht zu zweifeln. Er ist deine Gerechtigkeit, er ist deine Heilsgewissheit. Und wenn du an diesem Punkt ins Zweifeln kommst oder in Zweifeln bist, und ich glaube, das können wir Christen alle nachvollziehen, weil wir dies auch kennen von unserem Leben, dann gibt es aber nur eines, in die Seelsorge zu gehen, zu einem Glaubensbruder, zu einer Glaubensschwester und sich mit hineinnehmen zu lassen von Neuem in die Gnade Gottes, in diese Heilsgewissheit hinein. Wir brauchen diese Stärkung aneinander und untereinander. Diese Verschiebung der Glaubensschnittstelle, von der ich gerade gesprochen habe, liebe Glaubensgeschwister, diese Verschiebung hat tatsächlich in unseren Kirchen fürchterliche Auswirkungen. Es ist nämlich Mode geworden, heutzutage zu behaupten, der Zweifel gehört zum Glauben hinzu. Dass man so etwas sagt, hat genau an dieser Verschiebung der Glaubensschnittstelle seinen Grund. Und durch einen solchen Satz, Zweifel gehört zum Glauben hinzu, geraten gerade viele, gerade auch junge Menschen, in schlimmste Anfechtungen hinein. Sie finden keine Sicherheit, keine Gewissheit ihres Glaubens. Und nicht wenige fallen deshalb vom Glauben auch wieder ab, weil sie immer nur auf ihren Ich-Glauben schauen und nicht auf Jesus Christus. Der Glaube an Christus ist also weit mehr als ein tolles Gefühl, in einer schönen Gemeinschaft und Lobpreislieder zu singen. Das ist alles wichtig, hat alles seinen Grund. Aber wenn das der Grund des Glaubens ist, die Gemeinschaft, das Singen oder mein eigener Glaube, dann ist das kein felsenfester Glaube, der einen Menschen durchtragen kann durch alle Höhen und Tiefen seines Lebens. Ein solcher Glaube, so fromm er daherkommen mag, ist auf Sand gebaut. Echter, tiefgründiger Glaube hingegen hat ein felsenfestes Fundament, das uns trägt bis in alle Ewigkeit. Nur ein solcher felsenfester, tragfähiger Glaube an Christus bleibt auch dann lebendig, wenn das religiöse Hochheitsgefühl eines Menschen einmal verloren geht. Nur der Glaube an Christus bleibt lebendig, wenn Anfechtungen kommen, wenn ein Mensch schwer krank wird, wenn ein Mensch auf dem Sterbebett liegen muss oder wenn ein Mensch wegen seines Bekenntnisses zu Christus eingesperrt wird, ins Gefängnis gefoltert oder gar gesteinigt wird. Da hilft mir kein Ich-Glaube. Da hilft mir auch kein religiöses Gefühl beim Lobpreisliedersingen. Da hilft mir allein außerhalb von mir der Herr Jesus Christus, der mein Fels ist. Das allein trägt uns durch. Eine menschliche Entscheidung für Jesus ist eben was ganz anderes als das gnadenvolle Wirken Gottes an unserem Leben, an unseren Herzen. Und wir können wahrlich nur auf unsere Knie sinken und Ja und Danke und Amen und Halleluja dazu sagen. Wenn ein Mensch auf sich selbst schaut, auf seine Entscheidung, auf sein religiöses Empfinden, auf sein Können, auf seinen Glauben, dann kommen mit Sicherheit bald die Zweifel dazu. Und Zweifel will der Satan in uns alle streuen, damit unser Vertrauen auf die Gnade Gottes sinkt. Zweifel, sie gehören aber zum alten Adam, nicht zu den Kindern Gottes. Nirgends in der Heiligen Schrift steht etwas von Zweifel am Glauben an Christus. Im Gegenteil, Hebräer 11. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und so schließen wir mit dem Vertrauensbekenntnis des Apostel Paulus in Römer 8. Und dieses Gottes Wort bringt alle deine Zweifel zur Ruhe. Dieses Gottes Wort schenkt dir himmlischen Frieden. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die hat er ausersehen, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Und dieser Friede Gottes, der wahrlich höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.